Ich lese vor aus dem Buch Amos einige Zeilen. Ich hasse, ja, ich verabscheue eure Feste und eure Gottesdienste mag ich nicht riechen. Auch wenn ihr mir Brandopfer darbringt, ich habe keinen Gefallen an euren Speiseopfern. Und euer Mastvieh, das ihr zum Abschluss als Opfer darbringt, soll mir nicht unter die Augen kommen. Lasst mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder. Auch euer Harfenspiel mag ich nicht hören. Vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Wer war Amos? Amos stammt aus Tekoa. Dieser Ort lag etwa 16 Kilometer südlich von Jerusalem. Er ist übrigens, ich glaube, 1977 oder so neu gegründet worden. Die Gegend dort bestand aus Weideland. Amos selbst war Schafzüchter und Rinderhirte. Außerdem baute Amos Feigen an. Amos ritzte diese Feigen an, um so deren Geschmack zu verbessern. In Amos 1, Vers 1 lesen wir, dass Amos eine Botschaft von Gott sah. Zu dieser Zeit war Usia König von Juda und Jerobeam war König von Israel. Und diese beiden Könige haben 36 Jahre lang gleichzeitig regiert, nämlich von 779 bis 743 vor Christus. Es gibt am Anfang des Buches Amos noch eine weitere Zeitangabe. Gott hat 2 Jahre vor dem Erdbeben zu Amos gesprochen. Diese Zeitangabe hat vielleicht den ersten Lesern des Buches Amos etwas gesagt. Heute wissen wir nicht mehr, wann dieses Erdbeben war. Amos kündigt Gericht an. Die Nachbarvölker Israels werden gerichtet, weil sie Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Sie sind buchstäblich über Leichen gegangen, um ihr Gebiet zu erweitern. Die Sprüche gegen die Nachbarvölker sind alle nach demselben Muster aufgebaut. So spricht der Herr, Damaskus hat 3 Verbrechen begangen und 4 machen seine Schuld voll. Darum nehme ich mein Gerichtswort nicht zurück, denn sie haben, und dann kommt die Beschreibung dessen, was sie da gemacht haben oder getan haben. Außer Damaskus werden auch Gaza, Tyros, Edom, die Ammoniter und Moab angesprochen. Immer nach diesem selben Muster. Und dann kommen Juda und Israel an die Reihe. Juda und Israel werden gerichtet, weil sie sich von der göttlichen Offenbarung abgewandt haben. Die Menschen haben sich nicht mehr an Gottes Gebot gehalten. Der Gottesdienst findet zwar noch statt, aber die Propheten Gottes werden zum Schweigen gebracht. Man will nicht mehr hören, was Gott in die konkrete Situation hinein zu sagen hat. Die Kritik des Amos bezieht sich auf das Handeln des Einzelnen. Schwelgende Frauen werden wenig schmeichelhaft mit fetten Kühen verglichen. Männern wird angedroht, dass in Zukunft andere in ihren Häusern wohnen werden. Sie lassen es sich gut gehen, aber auf Kosten von anderen. Die Kritik des Amos bezieht sich aber auch auf die Gemeinde als Ganze. Die Lieder und die Opfer im Gottesdienst, die tun zwar fromm, aber im Alltag spielt Gottes Gerechtigkeit keine Rolle. Ab dem 3. Kapitel redet Amos besonders gegen Israel. Im Nordreich Israel war der Abfall von Gott besonders weit fortgeschritten. Dabei war Israel als Ganzes eigentlich Gottes Volk. Dies wird hier auf den Punkt gebracht, Amos 3, Vers 2. Euch allein hab ich erwählt aus allen Völkerscharen der Erde, darum ziehe ich euch zur Verantwortung für alle Vergehen, die ihr begangen habt. Israel als Volk ist von Gott erwählt, darum kann Gott es auch zur Verantwortung ziehen. Schließlich hat Israel als Volk versprochen, auf Gott zu hören. Dieses Hören auf Gott schließt natürlich auch das Gehorchen mit ein. Unser wöchentlicher Gottesdienst, der taugt nicht als Gradmesser für unsere Verbindung zu Gott. Unser Alltag muss vom Hören auf Gott bestimmt sein. Gottes Gerechtigkeit im Alltag war damals in Israel vernachlässigt worden. Die Menschen haben sich ausgeruht auf ihrem Status. Sie waren ja das Volk Gottes. Was ist mit der Gerechtigkeit Gottes eigentlich gemeint? Wir dürfen da nicht einfach unsere heutige Vorstellung von Gerechtigkeit ansetzen. Der biblische Begriff der Gerechtigkeit orientiert sich nicht an menschlichen Grundrechten. Es geht hier auch nicht nur darum, dass jeder sein Auskommen haben soll. Die Grundlage der Gerechtigkeit ist das Wissen, dass der Mensch sein Leben ganz und gar Gott verdankt. Deshalb ist der Mensch auch in seinem Tun und in seinem Ergehen vollständig auf Gott angewiesen. Ein gerecht lebender Mensch fragt in all seinen Entscheidungen nach Gott. So führt das Fragen nach Gott dann auch zu einem gerechten Zusammenleben zwischen den Menschen. Stellt euch mal vor, wie ein solches Verhalten die Gesellschaft verändert. Es sind konkrete Beziehungen zwischen ganz konkreten Menschen, die so von Gottes Gerechtigkeit geprägt werden. So unterwandert Gottes Gerechtigkeit jedes ungerechte System. In der Bergpredigt vergleicht Jesus dies mit der Wirkung von Sauerteig, der nach und nach den ganzen Teig durchsäuert. Im Psalm 31 steht ganz am Anfang dieser Vers: Bei dir, Herr, suche ich Zuflucht. Lass mich nicht scheitern zu keiner Zeit. Rette mich, du bist doch gerecht. Das ist Psalm 31, Vers 2 und in der Farsi-Bibel ist es Vers 1. Solche Verse in dem Psalm, die zeigen uns, dass Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade zusammengehören. Je nachdem wird mal von Gottes Gnade geredet und mal von Gottes Gerechtigkeit in den Psalmen. Wenn wir im Zusammenhang mit Jesus Christus nur noch von Gottes Gnade reden, lassen wir etwas weg, was doch dazugehört, nämlich Gottes Gerechtigkeit. Stehen wir in derselben Gefahr wie damals das Volk Israel? Kann es uns passieren, dass unser organisierter Gottesdienst und unser gelebter Alltag in zwei unterschiedliche Kategorien zerfallen? Ja, natürlich stehen wir in derselben Gefahr. Zum einen stellen wir die persönliche Hinwendung zu Jesus Christus in den Vordergrund. Wir arbeiten also gerne darauf hin, dass jemand eine Entscheidung für Jesus Christus trifft. Wir freuen uns über Gottes Gnade. Aber wir sind weniger gut darin, Menschen auch bei ihren Herausforderungen im Alltag zu unterstützen. Wir betonen, dass Jesus Sieger ist. Wir beten mit den Menschen. Aber im Alltag muss jeder mehr oder weniger allein seinen Weg finden. Als Gemeinde bieten wir wenig konkrete Hilfe für den Alltag an. Die Frage, wie wir gerecht leben können, die kommt zu kurz. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum die Herausforderungen des Alltags bei uns etwas knapp wegkommen. Wir glauben, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommt. Wir glauben, dass diese Welt dann von einem neuen Himmel und einer neuen Erde abgelöst werden. Wann das geschehen wird, wissen wir zwar nicht. Aber die Welt, in der wir jetzt leben, ist dadurch in unseren Augen ein Auslaufmodell. Dabei kann es gut sein, dass Jesus noch eine ganze Zeit auf sich warten lassen wird. Überlegungen, wie wir diese Welt besser schützen und erhalten können, die überlassen wir trotzdem anderen Menschen, anderen Gruppen. Als Gemeinde formulieren wir keine Ziele für einen verantwortlichen Umgang mit den Ressourcen dieser Welt. Die Probleme unserer Welt sind sehr komplex. Es gibt keine einfachen Antworten. Doch die Menschen um uns her sollten merken, dass uns die Frage nach Gerechtigkeit beschäftigt. Wir sollten zu erkennen geben, dass unser Glaube sich nicht nur auf unsere persönliche Errettung bezieht, sondern dass durch uns Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt Gestalt gewinnt. Wir sollten zu erkennen geben, dass wir nicht tatenlos auf eine neue Welt warten, sondern bereit sind, uns hier und jetzt einzubringen. Unsere Lieder sollten nicht nur unsere individuelle Ich-Beziehung zu Jesus besingen, sondern von einem Wir-Gefühl geprägt sein, welches unser Umfeld mit einbezieht. Als Menschen, die aus Gottes Gerechtigkeit leben, fragen wir in all unseren Entscheidungen nach Gott. Das ist es, was wir für andere erfahrbar machen sollten. Der Prophet Amos erinnert uns daran, dass Gott unseren Gottesdienst von unserem Alltag her beurteilt. Konkret geht es um die Frage, wie wir unser Leben gestalten. Für uns sollte es zu unserem Lebensstil gehören, in allem nach Gottes Willen zu fragen und zu forschen. So entsteht mit der Zeit eine Art innerer Kompass, der uns hilft, weise Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die Gottes Gerechtigkeit in diese Welt einfließen lassen. Vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Mit diesen Worten endet unser Abschnitt aus dem Buch Amos. Tatsächlich leben wir in einer Zeit, in der Gottes Recht wie Wasser strömt und Gottes Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Wir leben in dieser Zeit. Paulus schreibt davon im Römerbrief: Jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz. Das bezeugen das Gesetz und die Propheten. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Römer 3, 21, 22. Ich denke, diese Verse aus dem Römerbrief sind uns geläufig, vielleicht nicht in dieser Übersetzung. Wir freuen uns darüber, dass Gott uns in seiner Gnade angenommen hat. Doch da sollten wir nicht stehen bleiben. Gottes Gerechtigkeit wird uns durch den Glauben an Jesus Christus zugänglich. Wir wissen, dass wir unser Leben ganz und gar Gott verdanken. Deshalb sind wir auch in unserem Tun und Ergehen vollständig auf Gott angewiesen. Gottes Gerechtigkeit fließt durch unser Leben weiter in die Welt um uns her. Durch unsere Art zu leben breitet sich Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt aus. Vielleicht macht uns ein so hoher Anspruch an unser Leben Angst. Was ist, wenn wir Fehler machen? Was ist, wenn wir scheitern? Genau hier liegt ja der große Vorteil davon, dass wir Gottes Gnade kennen. Wir können keine Fehler machen, für die Jesus nicht bereits gestorben wäre. In Christus macht uns Gott seine Gerechtigkeit zugänglich, erreichbar. Durch Gottes Geist lernen wir Stück für Stück unser Leben umzugestalten. So kann durch uns das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Amen.